Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit einem Mann, der es geschafft hat, als Journalist, als Kolumnist, als Schriftsteller sowas wie seine eigene Marke zu werden. Guten Morgen und herzlich willkommen, Axel Hacke.
Ja, guten Morgen.
Ich habe vor 20 Minuten hier im Radio gehört, Sie haben für 2018 zwei gute Vorsätze. Erster Vorsatz, weniger arbeiten. Zweiter Vorsatz, 2 Kilo abnehmen. Was wird schwieriger sein?
Ich glaube sogar weniger arbeiten.
Also, das glaube ich auch.
Weil das jetzt einfach ja mit dem neuen Buch und den vielen Lesungen und so und da muss man einfach, da gibt es einfach wahnsinnig viel zu tun und ich arbeite ja auch gerne, so ist es nicht.
Ist es eigentlich ein ernster Vorsatz oder ist es doch ein bisschen auch Koketterie?
Nee, das ist nicht nur Koketterie, weil im vergangenen Jahr habe ich wirklich auch viele Wochenenden durchgearbeitet und das ist nicht so gut. Also unter der Woche arbeiten bis Freitag ist ganz okay, aber ich brauche schon dieses Wochenende, 2 Tage, wo ich nichts mache und auch die Ferien so mit der Familie, wo ich dann eigentlich mal nichts schreiben möchte.
Brauchen Sie heute mehr Ruhephasen als früher? Stellen Sie da einen Unterschied fest?
Nee, glaube ich nicht. Also ich glaube sogar, dass ich früher, als ich jünger war, oft weniger gearbeitet habe. Also weiß ich nicht, da waren die Kinder noch jünger. Da musste man sehr viel mehr Rücksicht auf die Familie nehmen, auch da sein. Was heißt musste, wollte ich ja auch. Und heute ist doch ein bisschen mehr Zeit auch zu verreisen und zu arbeiten.
Sie haben ja vorhin gerade gesagt, dass Sie auf insgesamt plus minus 90 Lesungen im Jahr kommen. Das bedeutet ja, also 2 Lesungen pro Woche und dass man eigentlich nirgendwo richtig zur Ruhe kommen kann. Oder täusche ich mich da?
Naja, da muss man halt eine innere Ruhe haben. Okay. Man muss die Ruhe mitbringen, anders geht's nicht. Also man gewöhnt sich da ja dran. Nicht? Für mich ist ein ICE mittlerweile oft so wie mein Büro. Ja, ich setze mich da rein auf den Sitz und fange an zu arbeiten. Das ist nicht so viel anders. Ich habe das auch gelernt als Journalist, dass man überall arbeiten kann. Als Reporter muss man in jedem Pressezentrum arbeiten können. Da darf man nicht so verwöhnt sein, dass man absolute Ruhe braucht oder so. Da sitzen hunderte von Kollegen um einen rum, quatschen, telefonieren, schauen fern. Das bin ich eigentlich sozusagen seit Jahrzehnten gewöhnt.
Wobei das im Prinzip jeder aktuelle Journalist können muss, dieses störende Geräusche, was auch immer, ausblenden und sich auf das Eigentliche konzentrieren.
Ja, das ist, meine Familie wundert mich, die wundert mich nicht, sondern wundert sich, dass ich oft am Esstisch oder am Küchentisch sitze und schreibe und die machen da drumherum ihren Kram und ich kann da total die Scheuklappen und die Stopfen in den Ohren und ich mache mein Ding.
Es gibt ja für aktuelle Journalisten immer sowas wie einen Abgabetermin. Bis zu einem bestimmten oder bis zu einer bestimmten Uhrzeit muss man fertig sein. Es gab oder ich habe Kollegen erlebt, für die war das null Problem und andere, die haben es nie wirklich für sich auf die Reihe gekriegt. Zu welcher Gruppe gehören Sie?
Für mich ist es kein Problem, ich brauche das sogar. Also ohne Abgabetermin würde ich, glaube ich, gar nicht arbeiten. Also ich bin das seit ich habe ja diese Kolumne jede Woche im Magazin der Süddeutschen Zeitung, die muss ich an einem bestimmten Tag, um eine bestimmte Uhrzeit muss die auch da sein und das kenne ich nicht anders. Ich habe angefangen als Sportjournalist, wo man wirklich auf die Minute die Texte abliefert. Können muss und das ist so drin irgendwie. Das ist sogar bei Büchern so bei mir. Also ich sage meiner Verlegerin immer, sag mir ein Datum und eine Uhrzeit, da willst du den Buchtext haben und dann kriegst du ihn um die Zeit auch.
Über den Anstand in schwierigen Zeiten und wie wir miteinander umgehen. Das ist ein Titel, der sehr, sehr lange ist, den sich Axel Hacke ausgedacht hat und über sein Buch gestellt hat, das, ich glaube, im Herbst letzten Jahres rausgekommen ist und für ziemlich viel Furore gesorgt hat. War Ihnen das beim Schreiben schon klar oder hat es Sie ein Stück weit auch überrascht?
Also ich habe natürlich schon beim Schreiben, war mir klar, dass das ein Thema ist, was ziemlich genau so in der Zeit ist, ja, und weil das Das ist ja offensichtlich, nicht? Die Verkommenheit von Umgangsformen bei uns, die liegt ja, das liegt ja sehr offen zutage. Aber ich muss dann schon sagen, dass es so erfolgreich gewesen ist und dass es so viele Leute bewegt, das hat mich schon überrascht.
Ausgangspunkt für dieses Buch war der amerikanische Präsidentschaftswahlkampf, schlussendlich mit der Intronisierung von Donald Trump als Präsident der Vereinigten Staaten. Was hat Ihnen da bei der Beobachtung am meisten missfallen?
Also ich habe so um diesen Termin der Inauguration von Donald Trump mit meiner Verlegerin über Bücher geredet, was man so als nächstes machen könnte. So im Weggehen habe ich gesagt, eigentlich müsste man doch jetzt mal was über den Anstand schreiben, über diesen Begriff. Und da hat sie gesagt, genau, das machst du, aber das musst du eben sehr schnell machen. Mich hat natürlich vieles bewegt, was den amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf angeht. Da gibt es so viele Dinge bei Trump, das muss man ja gar nicht mehr alles erzählen, das weiß man ja, aber allein, dass man seine Konkurrentin Hillary Clinton immer Crooked Hillary, also die Betrügerin Hillary genannt hat, ohne das, also eine ständige Wiederholung so eines üblen Anwurfs, ohne dass irgendwie wirklich zu belegen, ohne dass es gerichtsmäßig ist, ohne das alles, das fand ich allein schon so schrecklich und so verkommen, ja, dass es schon gereicht hat.
Widerfährt diesem Donald Trump jetzt umgekehrt was Ähnliches, indem Michael Wolff, der das Buch über Trump jetzt aktuell veröffentlicht hat, den darstellt als irgendeinen senilen Deppen, der den ganzen Tag im Bademantel durchs Weiße Haus schlurft?
Naja, also ich meine, das ist ja nicht so, dass der Wolf die Sachen nicht belegen würde, die er geschrieben hat. Das ist ja im Detail vielleicht oft fehlerhaft, so weiß man ja mittlerweile auch schon, weil der Wolf niemand ist, der im Detail besonders sorgfältig arbeitet. Da stimmt mal ein Vorname nicht oder irgendwas, aber als Geschichte im Ganzen ist es ja einfach wahr. Das wird ja auch, lässt sich ja belegen. Ja. Also insofern widerfährt ihm nicht das Gleiche.
Ist das eigentlich das Schlimme, dass egal, ob das nun alles in den Details stimmt oder nicht, man bei Trump inzwischen alles, aber auch wirklich alles für möglich hält?
Das ist schrecklich, ja. Es ist eine, also ich muss mich immer wieder zwicken, weil ich denke, das kann doch gar nicht sein, wenn mir jemand erzählt hätte vor 20 Jahren, dass es mal einen amerikanischen Präsidenten geben wird, der sich selber täglich als stabiles Genie bezeichnet. Ja. Dann hätte ich gesagt, nein, das kann es nicht geben, das ist übel erfunden.
Aber mein Atomknopf ist größer als deiner.
Also ich meine, das ist wirklich, also es ist so, ja. Man kann es nicht erfinden. Es ist so, als ob wir uns in einer Fernsehshow befinden, in einer wahnsinnig lustigen, witzigen, absurden Fernsehshow. Aber es ist keine Fernsehshow. Es ist leider unsere Wirklichkeit.
Und es ist die Welt des Donald Trump.
Es ist seine Welt und das ist genau das. Er zwingt uns sozusagen seine Welt auf. Und was er ja tatsächlich kann, er ist nicht zu übersehen. Man kann nicht an ihm vorbeigehen. Das hat man ja schon im Wahlkampf damals gemerkt. Es gab diese Fernsehsendung, wo jeder seinen Platz hatte von den beiden. Hillary redete, plötzlich taucht er hinter ihr auf und turnt da hinter ihr so rum. Und das, was ich meine, er ist nicht zu übersehen. Er drängt sich immerzu ins Bild und ich glaube, deswegen ist er auch gewählt worden.
Wir haben eine Mail bekommen eines Hörers aus Dinkelsbühl, Herr Pino, wenn der Name denn stimmt, schreibt über Sie: niveauloser Penner, der soll seinen Mund halten, der Hacke. Das ist vermutlich noch eine der freundlicheren Mails, die Sie so im Lauf der letzten Monate bekommen haben.
Ah ja, es gibt schon auch noch ganz andere Sachen, aber das ist schon ganz typisch irgendwie, nicht? Wie so eine Verrohung des Umgangstons eingekehrt ist, die so aus dem Internet eigentlich kommt und die aber immer mehr sich verbreitet, nicht? Und da werden so Sachen salonfähig, die man früher nicht für möglich gehalten hätte.
Wie kommt ein fremder Mensch, der Sie nicht kennt, dazu, Sie einen niveaulosen Penner zu nennen?
Ja, das müsste man ihn fragen. Ich weiß es nicht. So reden die Leute heute, so schreiben sie ja auch im Internet. Man muss ja nur mal in die Kommentarspalten unter Artikel gehen, die zu aktuellen Themen sind. Da ist man ja sofort bei Beleidigungen, Beschimpfungen, Verwünschungen. Da gibt es ja gar keinen Anlass mehr. Das geht ja sofort los.
Wie verhalten Sie sich bei solchen Mails?
Naja, ich antworte schon noch einmal. Also grundsätzlich antworte ich nur, wenn jemand unter seinem richtigen Namen schreibt, wenn jemand unter einem Pseudonym, wie das ja im Internet oft ist, dann schreibe ich ihm, dass ich erstmal wissen möchte, wie er richtig heißt, weil er weiß ja auch, wie ich heiße. Ansonsten schreibe ich zurück, warum eigentlich? Ich frage einfach mal, warum sie eigentlich mir in einem solchen Ton schreiben, und da kriege ich dann in der Regel keine Antwort mehr.
Okay, es gibt ja eine Politikerin der Grünen, Renate Künast, die, was ich sehr spannend fand, Folgendes gemacht hat. Die hat sich diese ganzen Beleidigungsgeschichten, also die übelsten davon, zusammengestellt und hat diese Leute dann aufgesucht.
Ja, das fand ich total interessant, weil die stand dann bei denen vor der Tür und hat geklingelt, und da hatte man so das Gefühl, die Leute hatten sich überhaupt nicht vorstellen können, dass es die eigentlich gibt oder dass sie irgendwie eine Reaktion darauf zeigen könnte, auf das, was sie schreiben. Das ist ja das Phänomen, dass die Menschen sich mit dem, was sie da rauskotzen, anders kann man es ja nicht nennen, im Internet, sich gar nicht vorstellen, dass sie damit tatsächlich einen realen Menschen auch treffen, und sie müssen sich ja mit dessen Reaktion auch nicht auseinandersetzen. Das ist ja der Punkt. Sie kriegen ja dann oft nichts zurück. Und das ist schon, das macht die Sache schwierig.
Was diese Sache angeht, hat der britische Historiker Ash recht, der gesagt hat, das Internet ist die größte Kloake der Menschheit.
Ich halte nichts von solchen allgemeinen Verwünschungen des Internets. Da ist natürlich was dran, das stimmt teilweise. Auch auf der anderen Seite ist das Internet ja ungeheuer bereichernd. Es gibt ja auch eine Menge sehr intelligente, vernünftige Leute, die sich da austauschen. Es verschafft uns Zugang zu einem Wissen, das wir früher nicht hatten. Also im Grunde finde ich das Internet großartig. Aber es ist natürlich was vollkommen Neues für uns. Auch die sozialen Medien sind etwas vollkommen Neues für uns. Und da setzt wieder so ein Zivilisierungsprozess ein, der zur Geschichte der Menschheit einfach dazugehört.
Wagen Sie eine kurze Definition dessen, was Anstand bedeutet?
Also das ist ja ein sehr schwieriger Begriff, weil er für viele erst mal sehr verstaubt klingt, nicht? Das, man hat das ein bisschen oft gehört, setz dich anständig hin, benimm dich anständig als Kind. Es ist auch deswegen ein schwieriger Begriff, weil zum Beispiel Heinrich Himmler in seinen Posener Reden seinen eigenen SS-Leuten den Anstand nicht nur gepredigt hat, sondern sie auch für anständige Menschen erklärt hat. Also Anstand kann auch so ein Mittel sein, um Menschen zu disziplinieren von oben, um eine Gesellschaft einfach zum Funktionieren zu bringen. Aber wenn man dem Begriff ein bisschen nachgeht, dann haben wir zum Beispiel ein anständiger Kerl. Das ist für mich sowas Positives im Alltagsmoralischen. Und wenn man dem ein bisschen nachgeht, dann ist natürlich unter den Manieren, unter dem Benehmen eine Schicht tiefer, geht es ja um Respekt. Also in den guten Manieren drückt sich ja auch ein Respekt vor anderen Menschen aus. Und darum geht es eigentlich. Es geht um Respekt, es geht um Interesse für andere Menschen, es geht um Neugier, es geht um Wohlwollen, es geht vielleicht sogar auch um Freundlichkeit.
Ja, Freundlichkeit ist vielleicht sogar der erste Begriff, an dem man es festmachen kann. Also ein zwischenmenschliches Miteinander, das dazu führt, dass letztlich alle halbwegs in Frieden in diesem Land leben können.
Also es geht ja darum, dass man versteht, dass es so eine Art grundsätzliche Solidarität mit anderen Menschen doch erstmal geben sollte. Wir teilen alle ein Schicksal, wir müssen alle irgendwann mal sterben. Also jeder versucht dieses Leben, das ihm gegeben worden ist, in irgendeiner Weise zu bewältigen, es hinzukriegen, dieses Leben, das muss man ja jedem erstmal vielleicht auch zugestehen. Und dieses grundsätzliche Gefühl von Mitgefühl und Solidarität, das muss ja vielleicht dazu führen, dass man andere Menschen jetzt nicht mal grundsätzlich ablehnt und hasst und aggressiv gegen sie ist, sondern erstmal versucht, sie zu verstehen. Das muss doch der erste Schritt sein.
Auf der anderen Seite leben wir in einer Gesellschaft, die eigentlich anders funktioniert. Da wird nach Leistung geguckt, stärker sein als der andere, Ellbogen einsetzen, solche Dinge.
Das ist eben eines der Probleme, mit denen wir es zu tun haben. Wir haben Jahrzehnte hinter uns, in denen vor allem vom Ich die Rede war. Immer ich. Ellbogen ausfahren und für sich sorgen. Auch in den sozialen Medien ist es so, ich muss mich selbst zur Geltung bringen, ich muss performen, ich muss da eine Show abliefern. Und da ist ein bisschen in Vergessenheit geraten, dass das Wir, das Miteinander, das ist ein bisschen vergessen worden.
Und dazu kommt möglicherweise unverbunden mit der Frage, dass man irgendwann mal angefangen hat, über solche Werte wie Empathie zu lächeln, weil man da war man schlussendlich ein bemitleidenswerter Gutbürger.
Ja, man ist da einer, der halt sich nicht richtig durchsetzen kann. Und man darf nur nicht vergessen, dass es noch wahnsinnig viel, die Mehrheit, 95% der Menschen in diesem Land sind sehr anständige Menschen, die das alles können. Nur sie bestimmen nicht den Ton dieser Gesellschaft sehr oft. Und das ist das Problem.
Der Ton wird, wir haben es vorhin an einem Beispiel vorher versucht festzumachen, durch ganz andere Leute bestimmt, die aus der Anonymität des Netzes andere Menschen beleidigen, abgesehen von irgendwelchen rechtlichen Möglichkeiten, die man hat oder auch nicht hat. Sehen Sie eine Möglichkeit, diesen Trend umzukehren?
Also man muss sich zunächst mal der Sache vor allem bewusst sein. Man muss darüber endlich mal wieder reden. Man muss das zum Thema machen. Das ist, glaube ich, mal der allererste Schritt, zu wissen, dass es so nicht bleiben kann, dass das ein gesellschaftliches Gesprächsthema sein muss, wie wir miteinander umgehen, dass wir nicht dulden können, dass das der Umgangston unseres Landes wird.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Axel Hacke ist heute Vormittag unser Gast in Leute, der Mann, der insgesamt 20 Jahre für die Süddeutsche Zeitung festangestellt geschrieben hat, auch viele, ich weiß gar nicht, wie viele Streiflichter geschrieben hat.
Oh, viele hundert.
Ja.
Viele hundert, ja.
Letzte dann im Jahr 2000 vermutlich, als Sie ausgestiegen sind.
Genau, damals habe ich gekündigt und habe mich selbstständig gemacht und schreibe seitdem noch meine Kolumne fürs Magazin der Süddeutschen jeden Freitag.
War es ein schwerer Schritt damals, weil zu sagen, also ich gebe eine Festanstellung auf, ich gehe ganz auf diesen freien Markt, habe aber auch Familie und Kinder und laufende Kosten.
Das ist mir sehr, sehr schwer gefallen. Mein Vater hätte gesagt, du spinnst, das ist ja ein Beamtenstatus, den du da aufgibst. Der hat das Gott sei Dank nicht mehr erlebt, dass ich das gemacht habe. Vielleicht habe ich mich auch nur deswegen getraut. Ich habe wirklich jahrelang mit mir gerungen.
Ja.
Aber ich habe irgendwann gemerkt, wenn du das jetzt nicht machst, dann kannst du dich einfach auch nicht mehr anschauen im Spiegel, weil du dich das nicht getraut hast. Also man muss irgendwann, man muss auch einfach was versuchen.
Wie lange hat es gedauert, bis Sie wussten, es funktioniert?
Ach, das ging dann sehr schnell. Es hat nur ganz anders funktioniert, als ich es mir vorgestellt hatte.
Inwiefern?
Ich wollte ja, ich bin da ausgestiegen, weil ich habe gesagt, ich will einen Roman schreiben. Den Roman habe ich bis heute nicht geschrieben. Aber diese Kolumne und meine anderen Bücher, das hat so gut funktioniert, dass es auf diesem Wege ganz toll ging.
Also die Erziehungsgeschichten und der weiße Neger, wunderbar und
also weiter. Alles Dinge, die ich nicht geplant hatte. Und das ist das, was man daraus lernen kann. Man kann das Leben nicht irgendwie planen, sondern da passieren plötzlich Dinge, die ganz überraschend sind und die aber auch funktionieren, vielleicht sogar viel besser als das, was man eigentlich geplant hat.
Haben Sie festgestellt, dass wenn Sie so alte Geschichten von sich selber nochmal nachlesen, auch immer mal wieder an den Punkt kommen, wo Sie sagen, das würde ich heute nicht mehr so formulieren oder ich würde es heute anders schreiben?
Also ich lese alte Geschichten von mir nicht so nochmal, aber es stimmt natürlich, es gibt Dinge, die man auch geschrieben hat als Journalist, die einem irgendwie peinlich sind, ja, finde ich jedenfalls, also dass man über Menschen geurteilt hat in einer Weise, wie man es heute nicht mehr tun würde.
Fällt Ihnen da jemand
jünger
ein?
Nee, müsste ich jetzt länger drüber nachdenken, aber es passiert einfach, dass man denkt, also ich denke zum Beispiel, als ganz junger, also ja, da war ich Praktikant in der Lokalredaktion der Wolfsburger Nachrichten, da wurde ich schon ins Theater geschickt, in Wolfsburger Theater und musste eine Theaterkritik schreiben, vollkommen überfordert. Und damals habe ich über Grit Böttcher, das weiß ich noch, die Schauspielerin, einen sehr abfälligen Text geschrieben, der mir eigentlich heute nach 40 Jahren noch unangenehm ist. Ich kann mich auch komischerweise noch daran erinnern, weil ich dachte, das gibt's doch gar nicht, dass ein junger Schnösel wie ich sich anmaßt, über so jemanden, der sich auf eine Theaterbühne stellt, sowas zu schreiben. Also unangenehm.
Also mir fällt einer aus der Politik ein, wo also ich mich auch hinterher fragen musste, war die Art und Weise, Sendung zu machen, so richtig? Das ist Christian Wolff.
Ja.
Auf den alle eingeprügelt haben, als er längst am Boden lag.
Wolff ist ein ganz gutes Beispiel. Da haben sich ganz viele Menschen abreagiert an jemand, der tatsächlich so viel Schuld nun wirklich nicht auf sich geladen hatte. Und da gibt es ganz andere, die viel besser heute noch in der Öffentlichkeit wegkommen.
Fällt Ihnen jemand ein?
Ja, mir fällt zum Beispiel der frühere Berliner Bürgermeister Wovereit ein, der viel Verantwortung dafür trägt, dass der Berliner Flughafen immer noch nicht funktioniert, der viel Verantwortung dafür trägt, dass dem Steuerzahler täglich Millionenkosten entstehen und der immer noch in Talkshows sitzt und über Politik doziert.
Wir haben wieder eine Mail ins Studio bekommen. Herr oder Frau Klein aus Ulm schreibt, Studiogast und Moderator, euch beschimpfen die Menschen vollkommen zu Recht. Ihr seid auf Systemlinie getrimmte Linksfaschisten.
Ja, also erstmal beschimpfen uns die Menschen ja gar nicht. Es sind ja ein paar einzelne Leute, die, von denen man immer mal wieder beschimpft wird. Linksfaschist, weiß ich nicht, ich bin gar nicht links. Wieso es Systemlinie?
Sieht da besser aus als ich? Ist das eigentlich justiziabel sowas? Oder geht das unter dem Radar durch?
Das muss unterm Radar durchgehen. Ja. Also wenn man sich über das, darf man sich nicht zu sehr aufregen.
Okay. Dann würde ich vorschlagen, machen wir einen Haken dran und reden über Fußball.
Vom Linksfaschismus zum Fußball, ja.
Freuen Sie sich auf die Rückrunde?
Also mein Interesse am Fußball ist gerade so ein bisschen, hat so ein bisschen nachgelassen irgendwie, aber das kann jederzeit wieder kommen. Also
warum hat es nachgelassen?
Ja, ich habe im letzten Jahr so viel arbeiten müssen, mich so viel anderen Dingen zuwenden müssen, dass ich ein bisschen mit Fußball, es gibt so einen Kick-Tipp, also wo man im Internet so mit Freunden zusammen immer die Spiele vorhersagt, dann kriegt man Punkte dafür.
Ja.
Da sind wir vier Leute, ich liege im Moment auf dem vorletzten Platz.
Okay.
Also ich könnte erfolgreicher sein.
Auf der anderen Seite, die Art und Weise, ob man richtig tippt, bedeutet ja nicht, ob man up to date ist und genau weiß, wer gerade wie gut
und
wie stark spielt.
Ja, ich denke mal, die da ganz vorne sind, ob die den Kicker irgendwie jede Woche ganz durchlesen oder sowas.
Eher nicht.
Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Also mit anderen Worten, die Freude am Fußball ist Ihnen nicht deshalb ein bisschen abhanden gekommen, weil die Millionengagen zu hoch sind und Herr Messi wegen der Steuerhinterziehung verurteilt worden ist.
Das spielt schon auch eine Rolle, dass es tatsächlich immer nur noch vom ganz großen Geld die Rede ist und so ein bisschen die Klage, die man natürlich immer schon hatte, das Geld spielt eine zu große Rolle, aber im Moment wird es tatsächlich schon ganz schlimm und dann kommt diese Geschichte mit Katar dazu, wo man irgendwie denkt, wie kann das sein, die FIFA, also eine vollständig korrupte Organisation ist. Also das verdirbt einem ja so ein bisschen die Freude an der Sache bisweilen. Geht Ihnen das nicht so?
Also doch ein Stück weit, ja. Auch die Freude auf die WM in Russland 2018. Also ich persönlich schönere ja, Länder vorstellen.
Ich finde den Ort auch nicht so richtig toll, wo man erstmal der Cheforganisator der WM in Russland ganz tief in diesen Dopingskandalen da drin steckt. Also es ist alles nicht so, es macht einem nicht so die ganz große Freude. Es war ja auch in Brasilien schon so. Das ist alles so wahnsinnig groß geworden, so weit entfernt von dem, was einem am Sport wirklich bewegt. Ja.
Aber auf der anderen Seite, wenn dann so ein Spiel angepfiffen wird und man vor dem Fernseher sitzt, dann ist es
doch
wieder
schön. Es ist nach wie
vor
eine große Sache und es ist auch so eine einfache Sache und ich kann mich auch immer wieder sofort da reinsteigern. Also ich habe beim Fußball immer so Phasen gehabt, wo ich dachte, ach nee, ich will nicht mehr und so, aber das kann ganz schnell wieder vorbei sein.
Wir haben eine freundliche Mail bekommen, die aber eigentlich nur auf den ersten Blick eine freundliche Mail ist, weil ein Hörer aus Baden-Baden uns schreibt, dass ihr Interesse am Fußball möglicherweise deshalb nachgelassen hat, weil eine bestimmte Mannschaft aktuell auf Platz 14 in der zweiten Liga steht. Die Rede ist von
Eintracht Braunschweig, ja, yes. Natürlich. Ja, das ist eine traurige Geschichte. Die waren ja noch kurz davor, in die Bundesliga aufzusteigen, im Relegationsspiel gegen Wolfsburg oder in den Relegationsspielen gegen Wolfsburg und sind dann gescheitert und sie sind sich tatsächlich ein bisschen abgestürzt. Aber
haben Sie, also Braunschweig ist Ihre Heimatstadt?
Ist meine Heimatstadt.
Haben Sie
ja.
da noch so einen sentimentalen Bezug
zu? Ich habe wirklich diesen sentimentalen Bezug zu Eintracht Braunschweig. Ist ja toll, dass der Hörer das auch weiß. Weil ich 11 Jahre alt war, 1967, als sie deutscher Meister wurden und dann nie wieder. Und das war sozusagen ein Erlebnis, wie die ganze Stadt Kopf stand, weil diese Mannschaft, der man das ja nicht gerade vorhergesagt hatte, deutscher Meister wurde und die Stadt feierte und war, dann spielten die noch im Europapokal gegen Juventus Turin und all diese großen Sachen. Das bindet mich für immer an diese Mannschaft.
Gibt es ansonsten zu Braunschweig noch irgendwelche familiären oder freundschaftlichen Verbindungen?
Also meine Eltern leben nicht mehr, meine Brüder leben dort nicht mehr. Ich habe dort noch Verwandte, ja, aber keine sehr enge Bindung. Mein bester Freund lebt noch da, der mit dem ich zur Schule gegangen bin und den besuche ich auch, wenn ich da eine Lesung habe. Also insofern gibt's noch, ich weiß immer noch so ein bisschen, was da los ist, aber keine, ich habe keine enge emotionale Bindung an die Stadt. Die, diese Bindung ist viel enger an München.
Und Straßen und Plätze in Braunschweig sind noch nicht nach Ihnen benannt.
Das wird doch nie passieren, weil so gern haben mich die Leute gar nicht da, weil ich eben die Stadt nicht immer hervorhebe, als dass ich sie so liebe oder so.
Das Leben einer prominenten Nase führt auch dazu, dass man von anderen, in dem Fall von Kollegen, beurteilt wird. In Ihrem Fall fällt das komplett unterschiedlich aus. Also der Pfaffenhofener Kurier, wobei ich gar nicht wusste, dass es den gibt, hat sie mal bescheiden und unscheinbar genannt und die Nürnberger Nachrichten haben sie mit Günter Netzer verglichen.
Ja? Ist doch toll.
Ja. Können Sie mir diese Diskrepanz erklären?
Nein, das müsste man den Pfaffenhofener Kurier fragen. Ich weiß auch nicht, was die Leute da manchmal alles so reinschreiben. Wenn ich eine Bühne betrete, ich sehe, mancher schreibt, ich sehe aus wie ein Mathelehrer, dann sehe ich aus wie ein Deutschlehrer, dann vergleichen sie mich wieder mit irgendwelchen Filmstars. Also das ist schon ziemlich absurd. Scheint von meiner Tagesform auch abzuhängen.
Wenn Sie dann so einen Auftritt haben und anschließend in der Zeitung dieser Auftritt begutachtet wird, lesen Sie das, kümmert Sie das?
Ja, lese ich schon, ja. Doch
kümmert Sie es auch?
Interesse kümmert, natürlich kümmert einen das. Es kümmert einen immer. Also das, wenn jemand sagt, es kümmert einen nicht, was über ihn in der Zeitung steht, dann sagt er, glaube ich, nicht die Wahrheit. Es kann auch die kleinste Kritik kann einen noch auf Jahre hinaus verletzen. Also das ist einfach so.
Wobei Sie ja unterm Strich und alles in allem da sehr viel Glück gehabt haben. Also die Kommentare, also die Zahl der wohlwollenden Kommentare ist schon sehr viel.
Ja, ich kann mich da überhaupt nicht beschweren und das ist auch, ich komme da immer ganz gut weg und das ist ja auch schön. Trotzdem ist die kleinste kritische Bemerkung versetzt einem irgendwie so einen Stich. Man hätte ja den Beruf auch nicht ergriffen, wenn einem das nicht wichtig wäre. Man würde sich doch nicht auf eine Bühne stellen, weil dann die Reaktion des Publikums nicht von Bedeutung wäre.
Es gibt in diesem Land auch verdammt viele richtig anständige Leute, die Gutes tun und sich kümmern.
Das ist sogar die ganz, ganz große Mehrheit. Worum es geht, ist ja nur, dass die anderen oft den Ton bestimmen. Dass diese Leute nicht mehr zur Geltung kommen, sondern dass der Ton bestimmt wird von Leuten, die sich grundsätzlich nur rüde und beleidigend ausdrücken. Und das sozusagen, das einfach verkommt. Ja.
Ja, viele Ehrenamtliche, die tolle Dinge tun in Vereinen, wo auch immer.
Gar keine Frage. Das sind die Leute, die nach wie vor 95% der Bevölkerung ausmachen, die aber sich auch vielleicht noch ein bisschen mehr auch im öffentlichen Umgang zur Geltung bringen müssen wieder.
Flüchtlingshelfer, die dann auch gerne als naive Gutmenschen bezeichnet werden?
Ja, das sind dann immer gleich die Teddybärwerfer und so, nicht? Das ist man kann alle möglichen Ansichten haben, auch in der Flüchtlingsfrage. Die Frage ist nur, wie man sie ausdrückt, zunächst einmal. Ja, das ist doch der Punkt. Man kann ja meinen, was man will, aber ich glaube nicht, dass Hass, Aggression, Wut uns irgendwie weiterbringen, in keiner Frage.
Aber muss diese Gesellschaft und muss auch dieses Land und diese Politik eins vielleicht mehr ins Auge fassen, als sie es bislang gemacht hat, dass es wirklich sehr reale, sehr tief sitzende Ängste in diesem Land gibt. Angst vor Absturz, Angst vor Isolation.
Das wird ja in meinem Buch ziemlich ausführlich erörtert, dass viele Menschen einfach, wir leben in revolutionären Zeiten, wir haben grundlegende Veränderungen unserer Lebensbedingungen, wir haben vollkommen neue Medien, mit denen wir umgehen. Keiner von uns hatte vor 20 Jahren schon ein Handy. Wir haben die Globalisierung, wir haben riesige Migrationsströme. Das sind alles Phänomene, die Menschen natürlich auch unverständlicherweise Angst machen. Nur muss man vielleicht diese Angst dann auch einfach mal ausdrücken als Angst und nicht als Wut und Hass. auf Menschen. Die können ja auch nichts dafür. Sondern man muss sagen, dann vielleicht auch, dass man Angst hat. Das kann man doch auch sagen. Und diese Angst mit anderen vielleicht auch einfach mal teilen.
Vor allem, weil die beiden anderen Begriffe Wut und Hass zu überhaupt nichts Positivem führen und denjenigen, der sie verspürt, dauerhaft möglicherweise krank macht.
Es führt zu nichts und derjenige, der so aggressiv ist und wütend ist, der hat selbst am allerwenigsten davon. Dem würde es gut tun, wenn er sich mit anderen auf eine andere Weise austauschen könnte.
Okay. Worüber schreiben Sie als nächstes?
Wenn ich das schon wüsste, dann wäre mir wohler. Also ich muss mich natürlich jetzt irgendwann mal an mein nächstes Buch machen. Ich schreibe natürlich auch jede Woche meine Kolumne weiter.
Aber Sie haben ja den Vorsatz für 2018, weniger zu arbeiten.
Ja, mit dem nächsten Buch werde ich auch ein bisschen langsamer machen.
Ansonsten sind Sie auf Lesetour insofern, heute Abend Bilderhaus Gschwendt, allerdings schon ausverkauft. Und dann am kommenden Mittwoch in Ulm, dann am 24. Januar in Heidelberg und am 25. in Stuttgart.
So ist es, so wird es sein.
Vielen Dank, dass Sie da waren.
Ich danke auch.
Eins gehört.